Ihr lieben Geschwister, es ist immer wieder, Dankeschön, es ist immer wieder neu spannend von meiner Seite aus, einfach den Herrn Jesus zu betrachten, wie er mit Menschen verfährt, wie er Menschen begegnet und wie er mit Menschen ans Ziel kommt und wie feinfühlig er mit dem Einzelnen umgeht. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam eine Begebenheit uns anschauen. Vielleicht habt ihr über die noch gar nichts gehört und sagt, boah, wie kann man darüber überhaupt was sagen? Aber es ist eine Begegnung des Herrn Jesus mit einer Menschenmenge und wir schauen, was der Herr da in der Begegnung mit ihnen, wie er sich verhält, was er sagt und wie er mit diesen Menschen ans Ziel kommt. Und das darf auch uns für unser eigenes Leben einiges sagen, weil immer dann, wenn der Herr Jesus mit Menschen am Handeln ist, so ist er auch mit dir und mit mir, weil er ist der Unveränderliche, der gestern war, der heute ist und in alle Ewigkeit sein wird. Und in dieser Art und Weise, wie es dem Heiligen Geist gefallen hat, uns dies in der Bibel, in dem Liebesbrief Gottes an uns ganz persönlich, doch niederzuschreiben, wie der Herr Jesus handelt, wie er mit den Menschen verfährt, so ruft er uns durch diese Begebenheit auch zu. Genauso verfahre ich mit dir, wenn du dich mir anvertraust. Und deswegen ist es so wertvoll, sich das einfach anzuschauen. Anzuschauen, wie der Herr Jesus nicht als irgendein Hirte, der Jünger hat es ja schon die Tage mal erwähnt gehabt, sondern er ist mein guter Hirte. Dass wir erleben und erfahren, wie dieser gute Hirte ganz persönlich dich und mich auf die Seite nimmt, auf grüne Auen und zu frischem Wasser führt, das nur er darreichen kann. Und das wollen wir in dieser Stunde gemeinsam einfach schauen, was der Herr Jesus hier macht. Und für diese Stunde hatte ich an das Wort gedacht in Lukas Kapitel 7. Denn die Bibel hat, kann es gerne mit aufschlagen. Lukas 7, die Verse 11 bis 17 ist überschrieben mit der Auferweckung des Jünglings von Nain. Die Auferweckung des Jünglings von Nain, oder man kann es auch anders überschreiben, Jesus hat immer einen persönlichen Blick für dich und deine Situation. Was sagst du dazu? Ich lese uns das Wort, Lukas 7, Abvers 11. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain, und viele seiner Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht, und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging aus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Soweit den Text, in den wir gemeinsam in dieser Stunde eintauchen wollen. Lukas berichtet als einziger von dieser Begebenheit. Und diese Begebenheit, die wir jetzt gelesen haben, ist eingebettet in mehrere Wunderheilungen, die der Herr Jesus getan hat, um zu bezeugen, dass er der Kommende sei. In Lukas 7, in den Versen 18 bis 22, darauf münzt es nämlich hin. Da sagt er, und dem Johannes berichten seine Jünger über dies alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herzu und sandte sie zu Jesus und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt, dass Blinde sehend werden, Lahme gehen, Aussätzige gereinigt werden, Taube hören, Tote auferweckt werden, Amen, gute Botschaft verkündigt wird. Das waren die Kennzeichen, die auch die Propheten von dem Herrn hier gesagt hatten. Und deswegen hat der Herr Jesus so viele Wunder auch getan. Er hat sie natürlich auch getan, weil er die Menschen liebte und er als das Licht in diese Dunkelheit gekommen ist, aber auch getan, um klar auch zu sagen, ich bin der, auf den ihr wartet. Ich bin der Kommende. Ich bin der Heiland, der auf diese Welt gekommen ist, zu suchen und zu erretten. Und vom Herrn Jesus wissen wir, dass er auch nicht einfach willkürlich über diese Erde gelaufen ist, so wie wir das vielleicht manchmal machen, wenn wir sagen, ach, da ist eine schöne Ecke, da laufen wir jetzt mal da oder da. Der Herr Jesus hat in seinem ganzen Handeln eine göttliche Beauftragung gehabt. Und so war es nicht von ungefähr gewesen, dass er diesen Leichenzug hier begegnet ist. Er hat sich dieser Stadt Nain genähert und der Herr Jesus wollte mit dieser Frau ins Gespräch kommen. Er wollte ihr helfen. Auch bei der Frau am Jakobsbrunnen sehen wir das auch. Da heißt es, er musste aber durch Samaria ziehen. Über das ganze Leben dieses wunderbaren Heilandes, der dein guter Hirte sein will, stand dieses heilige Muss des Herrn Jesus. Er musste da und dahin, um mit den und den Menschen gezielt ins Gespräch zu kommen. Die Stadt Nain gibt es heute noch. Nain wird übersetzt als die Liebliche, weil sie so schön gelegen ist. Und ich habe mir das auch mal so im Bibellexikon angeschaut. Die liegt wirklich schön, das Städtchen, ein bisschen eingebettet so. Und die, wo vielleicht schon da unten waren, vielleicht sind sie an der Stadt vorbei auch gelaufen. Und das ist an der Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Zwischen Tabor und Hermon in der Ebene Jezreel liegt diese Stadt Nain, südöstlich von Nazareth. Und diese Stadt, die war bekannt wegen ihrer Schönheit. War bekannt, weil sie so lieblich anzuschauen war, so schön gelegen war von ihrer Lage. Und doch täuscht es uns nicht drüber hinweg, hinter den Stadtmauern lauerte der Tod. Die Schönheit dieser Stadt konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch diese Menschen sterben mussten. Denn es heißt in Römer 5, Vers 12, durch die Sünde kommt der Tod und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Auch hinter dieser schön gelegenen Fassade, hinter diesem schönen Bild dieser Stadt, die einlädt zum Verweilen, wo man als Wanderer sagt, Mensch, da mache ich ein Päuschen, da schaut super aus, da bin ich genau richtig. Da dahinter steckt, lauert der Tod. Die Schönheit dieser Welt, lasst mich das so sagen, kann nicht über die Tatsache des Todes hinwegtäuschen. Und genau das versucht der Teufel aber auch immer wieder, dass er uns alles, viele Umstände lieblich macht, unser Herz für viele Dinge begeistern möchte. Ich sage nicht, dass wir uns an der Schönheit, an dem, was Gott geschaffen hat, nicht erfreuen dürfen. Aber der Teufel möchte uns mit vielen attraktiven Angeboten in dieser Welt einfach auch locken und möchte, dass wir uns von ihnen einfangen lassen, dass sich unsere Gedanken wirklich nur noch darum drehen. Das versucht er. Den Umstand, dass der Tod kommt, aus unserem Gedächtnis zu löschen. Dass wir uns keine ernsthaften Gedanken darum machen, was ist danach. Und es heißt in Gottes Wort ganz klar, dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, ihr Lieben. Und das größte Bemühen ist es von ihm, uns durch liebliche Angebote dieser Welt von dem grundsätzlichen Nachdenken über unser Leben, von dem, was Ewigkeitswert hat, von dem, was danach kommt, wegzubringen, dass wir nicht mehr darüber nachdenken. Aber genauso wie in Hebräer 9, 27 diese Aussage steht, dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, gilt aber auch das Wort in Römer 6, Vers 23, wo Paulus hier sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und ihr Lieben, lasst mich das so sagen, es ist die lebens- und ewigkeitsentscheidende Frage, weshalb wir hier auf dieser Erde überhaupt sind. Was machen wir mit Jesus Christus? Ihr Lieben, und wir können dieser Frage können wir nicht neutral gegenüberstehen. Es gibt nur entweder, ich nehme Jesus Christus an, und wenn ich ihn auf die Seite schiebe, wenn ich ihn wegdrücke aus meinem Leben, dann wird es so sein, dass ich Jesus Christus nicht annehme. Und die Bibel hat eine klare Aussage dazu. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, ewiges Leben in Christus Jesus. Und wenn du diesen Jesus Christus nicht hast, dann gehst du für ewig verloren. Und deswegen lädt der Herr Jesus durch sein Wort, durch seinen Liebesbrief an uns immer wieder neu dazu ein, dass wir uns von ihm hier ansprechen lassen. Dass wir ihn wirklich als diesen guten Hirten, dass wir ihn erfahren. Er ist da. Er möchte dein Heiland sein. Er möchte dich retten. Er möchte dir Sinn geben für dein Leben. Ihr Lieben, wenn wir auf Menschen bauen, haben wir vergebens gebaut. Und wenn ich auf meine eigene Leistung baue, dann habe ich vergebens gebaut. Wenn wir ehrlich zueinander sind, wir brauchen die lebendige Kraft von oben. Wir brauchen diesen Herrn und Heiland für unser Leben. Wir brauchen es für jetzt und hier, für heute. Aber wir brauchen es vor allen Dingen auch dafür, dass wir wissen, wenn wir ihn als unseren Heiland für unsere Schuld und Sünde angenommen haben, dass wir bei ihm in der Herrlichkeit sind. Das hat er uns zugesagt. Er hat uns zugesagt, das ewige Leben in Christus Jesus. Und diese lebensentscheidende Frage, die stellt sich immer wieder dann, ganz besonders, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden. Wie es auch hier Jesus mit seinen Jüngern war, dieser Leichenzug kam hier aus dieser schönen Stadt Nain raus, der Jesus kam mit seinen Jüngern da daher, war eigentlich vielleicht auch ein schöner Tag gewesen, und plötzlich kommt dieses zerstörerische Gesicht des Todes, und mit all dem Leid verbunden, was hier inmitten des Alltags, mitten im Leben ist. Und ich weiß es von vor kürzlich erfolgten Umstand, wo jemand mitten aus dem Leben gerissen wurde. Der Mensch hat keine Antwort darauf. Ein zerstörerischer Gedanke, der nichts mit Leben zu tun hat. Einfach nur Vernichtung. Weg gibt's nicht mehr. Und ich habe mir dann gedacht, was bleibt von so einem Menschenleben wirklich übrig? Es bleibt nicht viel übrig, ihr Leben. Es bleiben vielleicht eine schöne Traueranzeige von den Angehörigen. Es bleibt eine Traueranzeige von der Firma vielleicht, ein Nachruf. Und ihr Lieben, das war's. Mehr bleibt von dem Menschen nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dieser Frage entscheidend auseinandersetzen. Wenn wir wissen nicht, ob wir heute oder morgen oder übermorgen sterben müssen. Aber wenn wir sterben, ihr Lieben, und wir werden sterben, der Lohn der Sünde ist der Tod. Es ist jedem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Dann ist die Frage, was kommt dann? Was mache ich dann in meinem Leben? Was ist die Antwort? Was ist der gerechte Lohn, den Gott für dein Leben bereit hat? Und nur wenn du Jesus Christus als diesen Herrn und Heiland in dein Leben angenommen, aufgenommen hast, in dein Herz hast kommen lassen, dann sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld und Sünde gestorben bist. Nur dann werde ich bei Herrn Jesus in der Ewigkeit sein. Und ich werde ihn in alle Zeit und Ewigkeit anbeten für dieses Erlösungswerk, das er vollbracht hat, ihr Lieben. Und deswegen ist diese Frage so fundamental entscheidend, richtig zu beantworten. Wie gehe ich mit diesem Jesus um? Alte Leute müssen sterben. Junge Leute können sterben. Aber es gilt für jeden, dass wir die Erlösung brauchen. Deshalb gilt auch heute noch das Wort aus Hebräer 3, Vers 15, wo er ruft, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Der Mensch ohne Jesus ist geistlich tot. Dieses Bild sehen wir genau hier in dieser Begebenheit. Ohne Jesus ist er in seinem Zustand tot, und dieser Tote dort auf der Bahre zeigt uns diesen Zustand überdeutlich. Ohne neues Leben in Jesus Christus bleibst du geistlich tot. Und lasst mich das einmal so sagen, ist Jesus schon an die Bahre deines Lebens getreten, um dich aufzuwecken? Oder bist du noch geistig tot? Bist du in diesem Zustand, wie dieser Jüngling da war? Heute noch lädt der Herr Jesus ein, ganz persönlich. Er möchte, wie es David in diesem Psalmwort sagt, dein guter Hirte sein. Dieses Wort hat heute noch Gültigkeit, steht vor deiner Herzenstür, auch heute Morgen. Und der Herr Jesus, so wie er zu diesen Menschen hingelaufen ist, ihnen da begegnet ist, so möchte der Herr Jesus ganz neu mit dir und mit mir in eine persönliche Beziehung treten. Ihr Lieben, in eine persönliche Beziehung. Gott und Jesus Christus ist nicht irgendetwas Abstraktes, sondern er ist ein persönlicher Herr. Er ist ein Gott, der Beziehung liebt. Und er möchte ganz persönlich dich und mich mit ansprechen, in Kontakt kommen und in unser Herz einziehen. Und deswegen bitte ich dich heute Morgen, dass du wirklich das nicht einfach wegdrückst, wie wir vielleicht, mein Sohn sagt das manchmal, das drücke ich einfach weg. Ja, dass wir es nicht einfach wegdrücken, den Gedanken, der uns vielleicht ein bisschen unangenehm ist, der uns vielleicht ein bisschen Not oder Probleme bereitet oder wo wir drüber nachdenken müssen, weil es uns eine Mühe kostet, dass wir nicht wegdrücken, sondern dass wir wirklich das leise Reden des Herrn Jesus zu unseren Herzen auch in dieser Begebenheit hören. Das Begräbnis damals erfolgte außerhalb der Stadt. Lass mich das ein Stück so vielleicht auch sagen, man wollte den Tod auch nicht wirklich unter sich haben. Man will mit dem Tod eigentlich am besten gar nichts zu tun haben. Das Beste ist, es wird gar nicht erwähnt. Es war eine offene Bahre damals gewesen, es war kein geschlossener Sarg. Und der Tote, der war nur mit einem Tuch bedeckt gewesen. Und lasst uns ein Stück weit den Hintergrund vielleicht von dieser Begebenheit, wo der Herr Jesus jetzt auf diesen toten Sohn seiner leidenden Mutter hier trifft, ein bisschen aufzeigen. Es heißt hier, dass eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt mit ihr war, in Vers 13. Es war also bekannt, was da passiert war. Wahrscheinlich hatten die in der Stadt, die Nachbarn, die Freunde, die Bekannten, die hatten gesehen, was für ein Drama hier sich vollzogen hatte. Sie hatten vielleicht das Bemühen des Arztes auch mitbekommen. Die aufwendige Pflege, die liebevolle Hingabe der Mutter an ihren Sohn, die Sorge der Mutter. Und letztlich, dass er verstorben ist, die damit einhergehende Trauer und Schmerz, der hier bei den unmittelbar Angehörigen vorhanden ist. Und sie wollen ihr Mitgefühl, dass sie nicht gleichgültig ist ihnen. Das wollen sie dieser Mutter einfach auch durch diese zahlreiche Teilnahme einfach signalisieren. Wir leiden mit dir. Es ist uns nicht gleichgültig, was dir jetzt in dein Häuschen, in Hausnummer so und so passiert ist. Wir begleiten dich auf dem Weg. Und wir lesen hier in Vers 12 den Hinweis, der einzige Sohn seiner Mutter und sie war Witwe gewesen. Ihr Lieben, in diesen wenigen Versen erkennen wir, dass hier eine Tragödie dahinter steckt. Eine Tragödie, sie war Witwe gewesen. Die Frauen damals, die haben mit 13 bis 15 Jahren in der Regel haben die geheiratet. Der Ehemann war deutlich älter, der musste erstmal einen Beruf haben, dass eine Existenz da war, um eine Familie auch ernähren zu können. So war das eigentlich, nachdem die Lebenserwartung von Mann und Frau gleich hoch war, war es fast logisch gewesen, dass der Mann zuerst stirbt. Und dann war es so, dass an die Stelle des Ehemannes dann der Sohn oder die Söhne getreten sind, um die Mutter weiter zu versorgen. Die Frau, die hatte damals in der Regel keinen Beruf erlernt und war ihr ganzes Leben lang war die Hausfrau und Mutter gewesen. Und jetzt lesen wir von ihr. Von dem Leid, was sich da in ihr aufgrund dieses Umstandes aufgetan hat. Es war eine existenzielle Frage gewesen. Der Sohn der einzigen Mutter. Die Mutter war Witwe gewesen und es war nur einziger Sohn da, ihr Lieben. Und dieser Sohn war jetzt weg, der Versorger war weg. Ich danke euch für eure Nachsicht, ihr seid so lieb zu mir. Aber da sehen wir, welches Drama da drin steckt. Der Versorger war weg. Die ganze Existenz war in Frage gestellt von ihr. Der einzige Sohn. Er ist weg. Und damit war die Frage ihrer ganz praktischen Versorgung war nicht mehr gegeben. Wie soll jetzt weitergehen in ihrem Leben? Und in diese Situation kommt der Herr Jesus rein. Und mal ganz ehrlich, wie ist es in deiner und meiner Lebenssituation? Ist es da nicht manchmal auch ähnlich, dass wir fragen, wie soll das weitergehen? Sind wir nicht auch manchmal genau in der Situation, dass wir uns genau an der Stelle dieser Mutter hier wiederfinden? Wie soll es weitergehen? Vielleicht ist es bei uns jetzt ja nicht der Tod eines lieben Angehörigen. Aber vielleicht ist es, dass jemand die Kündigung bekommen hat. Dass die Frage, wie soll weiterhin die Miete bezahlt werden, plötzlich ein Riesenthema ist. Oder in unserer Beziehung zueinander, als Ehepartner, dass er etwas erkaltet ist. Man sich nichts mehr zu sagen hat. Und man fragt sich dann in der Stille, wie sollte es weitergehen? Wie sollte es laufen? Merken wir, wie schnell wir bei dieser Mutter sind, in ihrer Not? Aber die gute Nachricht ist, genau in diese Not hinein kommt der Herr Jesus. Bei dieser Mutter dort, bei dem Städtchen Nein. Und er kommt genau in diese Not, in dein und in mein Leben hinein. Weil er möchte uns dort abholen, wo es am meisten brennt, ihr Lieben. Und unser Herr ist ein Spezialist für Notfälle. Er kennt sich aus mit Notfällen in deinem und in meinem Leben. Und deswegen dürfen wir uns ihm zuwenden. Was mich an den Herrn Jesus hier besonders fasziniert, ist, es war eine riesen Volksmenge ja mit ihm, mit diesem Trauerzug. Und er kam mit seinen Jüngern da daher. Und er hat den Blick für diese Mutter. Es waren viele Menschen dort. Ich hätte den Blick nicht gehabt, ihr Lieben. Aber der Herr Jesus, er ist der gute Hirte. Der gute Hirte, er kennt seine Schäflein. Er kennt die Seinen. Und es ist ihm nicht gleichgültig, wie es dir und mir geht. Das ist diese frohmachende Botschaft, die in dieser Begegnung steckt. Dem Herrn Jesus ist es nicht gleichgültig, wie es dir geht. Er liebt dich und er will dir zur Seite stehen. Wie gehen wir denn mit Leid um? Wir haben dann oftmals, kommen wir sehr schnell an unsere eigenen Grenzen. Das Trösten wird dann oft schnell zum Vertrösten. Kopf hoch, es wird schon wieder. Die Zeit heilt alle Wunden. In ein paar Wochen ist alles vorbei. Es wird schon. Nur Mut. Schau nach vorne, du musst nach vorne schauen. Nicht zurück. Wir merken, dass das nicht wirklich ein Trost ist, den wir geben können. Wir können in der Situation nicht wirklich trösten. Wir brauchen den, der wahre Tröster ist. Und es heißt im 2. Korintherbrief von unserem Heiland, dass er der Gott allen Trostes ist, der uns tröstet in all unserer Drangsal. Ihn, diesen Tröster brauchen wir. Bei Jesus gilt, du darfst leiden, du darfst trauern. Du musst es nicht wegdrücken. Wir dürfen auch trauern, wir haben ein Recht zu trauern. Weil wenn wir nicht trauern, dann holt sich das der Körper auf der anderen Ebene zurück. Wir dürfen die Trauer aufarbeiten. Und wir dürfen auch in der Gegenwart vor unserem Heiland, dürfen wir auch traurig sein. Und wir dürfen auch weinen vor ihm. Aber wir dürfen die Zusage aus seinem Wort haben. Das heißt in Offenbarung 21, Vers 4 bis 6, dass er einmal jede Träne abwischen wird. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, sieh, ich mache alles neu. Und er spricht, ja, diese Worte sind gewiss, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Das wird einmal sein, ihr Lieben. Und wir dürfen es jetzt schon in der Fürsorge unseres Herrn als deinen und meinen persönlichen guten Hirten, so wie er dieser gute Hirte für diese Mutter geworden ist, in ihrer Situation, in ihrer ausweglosen Situation. Und wir brauchen, halten wir das fest, wir brauchen in unserer Lebenssituation, brauchen wir den Blickwechsel zu unserem Heiland hin, zu unserem guten Hirten hin. Weg von der eigenen Not, hin zur Liebe Gottes, hin zu Gottes Thron. Und die Einladung, die steht. Die Einladung steht, wenn wir im Hebräerbrief, heißt es in Kapitel 4, heißt es Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Es ist eine herzliche Einladung, die der Herr Jesus an dich und mich in den ausweglosen Situationen deines und meines Lebens uns hier anbietet. Hindrehen zum Thron der Gnade, aber nicht nur hindrehen, dann heißt es, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ihr Lieben, Barmherzigkeit empfangen, das gnädige Herabbeugen eines heiligen und gerechten Gottes zu dir und mir in meine Situation hinein und Gnade finden. Gnade, also ich habe es mir nicht verdient, ich kann es mir nicht verdienen. Zur rechtzeitigen Hilfe. Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Diese Gnade, die der Herr Jesus vorher gesagt hat, ich liebe dich und ich bin für dich in den Tod gegangen. Diese Gnade dürfen wir in Anspruch nehmen. Und deswegen dürfen wir dort vor Gottes Thron Hilfe empfangen. Rechtzeitige Hilfe, ihr Lieben. Er ist da. Und das ist das Wunderbare, was auch diese Frau hier erfahren durfte. Der Herr Jesus tritt heran und spricht. Er sagt ein Wort, sagt, steh auf. Und er ist derjenige, der allein dazu in der Lage ist, es zu sagen. Elia und Elisa hatten durch Gebet, wird uns berichtet, dass es Totenauferweckung gab. Aber der Herr Jesus, der hat die Vollmacht. Er hat die Vollmacht. Und auf sein Wort hin, er, der das Leben ist. Es heißt vom Herrn Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In 2. Timotheus 1, Vers 10 heißt es, jetzt aber ist geoffenbart worden durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Das ist der Herr Jesus. Er hat den Tod überwunden. Er hat den Tod überwunden für dich und für mich dort am Kreuz auf Golgatha. Und von daher dürfen wir diesem Umstand des Todes, dürfen wir, wenn wir sein Kind sind, wenn wir den Ruf der Gnade und das Kreuz, die Vergebung erlangt haben, dürfen wir auch diesem Umstand gelassen entgegentreten. Dieser Jüngling, wenn wir den Herrn Jesus hier so sehen, der Herr Jesus ist der Einzige, der dieses Leben spenden kann. Und es gilt für jeden, der hier das in Buße annimmt und den Herrn Jesus als seinen Retter annimmt. Der Herr Jesus gibt hier, indem er das so dieser Trauergemeinde vor Augen führt, gibt er ein Beispiel von dem, was in Ewigkeit sein wird. Gereinigt und heil durch das Blut des Lammes. Ihr Lieben, nur durch das Blut des Herrn Jesus werden wir, sag ich mal, diesen Tod, wird dieser menschliche, dieser leibliche Tod uns nicht mehr angreifen. Und wir haben die Garantie, dass wir bei ihm in der Herrlichkeit sind. Und ich darf uns dazu lesen, wie es einmal in der Ewigkeit sein wird, in Offenbarung 5. Da heißt es, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Dieser Jüngling, der dort lag, tot, ist ein Bild auch für uns, für einen Sünder, der in seiner Sünde gefangen ist, der vollkommen hilflos ist. Er kann sich nicht selbst von dieser Sünde befreien. Über diesen Zustand steht dieses Wort: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die einzige Rettung, der einzige Ausweg ist dieses lebensspendende Wort, das der Herr Jesus zu ihm hier sagt. Und das haben wir auch. Dieses Wort, das der Herr Jesus noch sagt, diese Kraft des gepredigten Wortes, das Evangelium, das gilt auch heute noch. Das gilt auch heute noch. Und dieses Wort möge dich und mich in dieser Stunde ansprechen. Insbesondere auch den, der das noch nicht persönlich, diese lebensentscheidende Frage für sich geklärt hat. In Vers 16 lesen wir: Alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott. Lass mich das sagen, es ist derselbe Stammbaum: Furcht, Ehrfurcht, heilige Ehrfurcht ergriff alle, die dort waren. Sie haben da was begriffen davon. Der Himmel hat sich ein Stück für sie aufgetan. Es war ein mächtiges Handeln gewesen, zu sehen, dass der Tod, der wie eine Geißel über die Menschen steht, dass es jemanden gibt, der diesen Tod zunichte gemacht hat und dem Tod den Stachel genommen hat. Aber an dem, was sie sagen, sehen wir, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Und Gott hat sein Volk besucht. Daran sehen wir, dass sie Jesus Christus nicht erkannt haben. Sie haben Jesus Christus unter den Propheten eingereiht. Sie haben ihn nicht als den Sohn Gottes, der alleine Vollmacht hat, Leben zu geben, dieses Lebensspende Wort zu geben. So haben sie ihn nicht erkannt. Und das Volk spürt etwas davon, von seiner Unvollkommenheit, von seiner Sündhaftigkeit. Aber es fehlt die direkte Zuwendung zum Herrn Jesus als den, der alleine die Sünde in ewiges Leben verwandeln kann. In Römer 5, Vers 8 heißt es: Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Vom gerechten Zorn Gottes über die Sünde, die auf die Menschen ruht. Über deinem und meinem Leben, wenn wir ehrlich sind, aus eigener Kraft, wir haben viele Schuld und Sünde in unserem Leben. Aber sie ist uns nicht mehr zum Gericht, weil wir sie beim Herrn Jesus dort am Kreuz abladen durften und durften sagen: Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du für meine Schuld und Sünde dort am Kreuz gestorben bist. Und wenn du dies sagen kannst, dann bist du gerettet für alle Zeit und Ewigkeit und wirst erfahren, diese Gnade Gottes, dieses erbarmende, liebende Vaterherz Gottes, wie es sich in Jesus Christus zu dir in dein Leben, in deine ganz persönliche Lebenssituation herabbeugt und dir Rettung, Heil und Frieden für deine Seele gibt. Für heute, für morgen und für alle Zeit. Und das ist das, was wir hier sehen dürfen. Das Volk glaubt nicht an Jesus. Und heute ist es genauso noch. Wenn wir heute jemanden fragen, ob er an Gott glaubt, ja, an Gott glaube ich schon. Aber wenn ich dann sage: Glaubst du an Jesus Christus? Er ist der Einzige. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gibt neben ihm keinen, und vor ihm muss ich mal jedes Knie beugen. Nee, da kommt Widerstand. Den will ich nicht haben. Und so ist es in unseren Tagen genauso noch so, dass wir Jesus Christus als Herrn und Heiland brauchen. Der Mensch spürt es auch in seinem Innern, aber er ist nicht bereit, sich diesem Herrn sein Leben anzuvertrauen. Er stolpert lieber weiter und er lässt sich ablenken, immer wieder, jeden Tag neu ablenken, bis es einmal ein zu spät gibt, wo dann die Situation ist, dass er sich nicht mehr entscheiden kann. Und das ist die Taktik des Teufels. Und es heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gesetzt, in dem wir errettet werden müssen. Aber das Liebesangebot Gottes war damals da gewesen, es war für diese Mutter da gewesen und es ist für dich und für mich auch heute noch da und es steht vor deiner und meiner Herzenstür. In Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder ausnahmslos, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ihr Lieben, das ist die entscheidende Frage. Und es ist auch heute noch, dass viele Menschen dieses Liebesangebot Gottes, sie müssen es nur annehmen. Du musst nicht wie in irgendwelchen vermeintlichen Religionen eine Vorleistung bringen. Es geht nicht um irgendeine Religion, wo ich etwas bringen kann. Ich kann Gott nichts bringen. Gott hat alles für dich gebracht. Das ist die gute Botschaft heute Morgen. Gott hat alles für dich vollbracht. Und ihn müssen wir nur annehmen. Und weil wir gar nichts dazu tun können, als wir nur Danke, Herr Jesus, sagen, ist es das, was uns wahrscheinlich am größten Probleme bereitet. Weil wir Menschen sind, wir möchten uns ein Stück weit doch das Heil verdienen können. Und es geht nicht. Es geht nicht. Es ist, weil das Wort Gottes klar ein vernichtendes Urteil über die Menschen von damals und in der heutigen Zeit sagt. Da ist keiner, auch nicht einer, der Gutes tut. Wir brauchen Jesus Christus zur Errettung, sonst sind wir ewiglich verloren. Aber das Heilsangebot Gottes, es steht. Und wir dürfen es hinausrufen. Was ist unsere Antwort drauf? Was machen wir mit dieser Begebenheit? Was machen wir mit dem Liebesangebot, das der Herr Jesus hier dieser Mutter gegeben hat und auch diesem Jüngling? In der Begegnung mit Jesus können wir nicht einfach stille sein. Die Begegnung mit Jesus beinhaltet immer ein Ergriffensein und ein Weitertragen. Das lesen wir in den ganzen Begebenheiten, wo Menschen mit Jesus in Kontakt kommen, dass sie es weitererzählen, was sie erlebt haben. Und das möchte der Herr Jesus. Er möchte nicht mehr, nicht weniger. Er möchte, dass wir das, was wir mit ihm erleben, das, was wir mit ihm erlebt haben, dass wir das den Menschen weitersagen. Und das ist der Dienst der Versöhnung, den er uns aufgetragen hat. Und wir sollen es den Menschen sagen, dass sie sich versöhnen lassen sollen mit Gott. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korintherbrief, ihr Lieben. Das ist der Auftrag, den uns der Herr gegeben hat. Und jeder, der diese Kraft des lebendigen Gottes verspürt hat, darf das gerne tun. Er macht es mit Freuden, er macht es ganz natürlich, er macht es nicht aufgesetzt. Es ist nicht irgendwo ein Muss, was sich jetzt daraus ergibt, sondern das, was in seinem Herzen ist, das darf sich dann in seinem Mund auch widerspiegeln. Er darf es weiter sagen, was sich in seinem Herzen vollzogen hat. Denn aus der, in Lukas 6, 45 heißt es, aus der Fülle des Herzens, aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Was in deinem Herzen ist, das wird aus deinem Mund ganz natürlich hervorgehen. Und um das geht es, ihr Lieben. Was ist in deinem und in meinem Herzen? Ist es das, was wir wirklich ergriffen sind von diesem Heiland und dass er unser Herz besetzt hat in allen Ecken? Dann ist es ein Dienst aus Liebe, ihm Freude zu bereiten. Und dann sollen wir das sein, was wir im 2. Korintherbrief hier auch lesen, wo es hier heißt, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Ja, das möchte der Herr uns schenken. Willst du so ein Brief für deinen Heiland sein? Lässt du dich im Dienst für ihn nehmen? Wir sollten beachten, dass der Herr Jesus ganz individuell jeden den Platz zum Dienen bereithält. Und das ist das Schöne, was wir hier auch sehen dürfen. Er gibt den Jüngling seiner Mutter zurück. Er gibt ihn in seinen ursprünglichen Verantwortungsbereich wieder zurück. Er sagt nicht, hey, ich habe jetzt für dich, ich habe dich auferweckt, ich habe einen Missionsauftrag jetzt in China, geh mal du nach China. Nee. Es mag sein, dass es im Einzelfall so ist, aber der Herr Jesus handelt unterschiedlich. Aber er stellt diesen Jüngling in seinen ursprünglichen Verantwortungsbereich, in dem Lebensbereich, in dem er sich vorher aufgehalten hat. Da stellt er ihn wieder hinein. Und das ist ein feiner Hinweis für uns. Es gibt Menschen, es gibt unterschiedliches Handeln des Herrn Jesus. Bei dem Jüngling war das ja so gewesen. Im Markus-Evangelium lesen wir von einem von dem besessenen Gerasener. Da wollte Jesus nachfolgen. Und da hat es ihm der Herr Jesus nicht gestattet, bei ihm zu bleiben. Und von dem blinden Bartimäus wissen wir oder lesen wir von ihm, dass er dem Herrn Jesus auf dem Weg nachfolgte. Und so ist es unterschiedlich. Aber der Herr Jesus setzt hier diesen Jüngling in seinen ursprünglichen Verantwortungsbereich zum Versorgen seiner Mutter wieder ein. Was nehmen wir aus dieser Begebenheit für uns jetzt ganz persönlich mit? Da Jesus hat gesagt zu diesem Jüngling, steh auf. Steh auf. Was bedeuten diese Worte für dich und mich ganz persönlich? Da, wo du heute stehst. Wenn der Herr Jesus dich anspricht, dann heißt es zum einen nicht in Gewohnheiten stecken bleiben. Kennt ihr liebgewonnene Gewohnheiten? Darin nicht stecken bleiben. Nicht weiterleben wie bisher. Bin ich zum Dienst für ihn bereit an dem Platz, wo er mich haben will? Was sage ich, Herr Jesus, ja, möchte aber gern weiterleben so wie bisher und vielleicht so als Plus bist du dann noch irgendwo mit dabei. So am Rand irgendwo darfst du mit dabei sein. Mut zur Veränderung haben. Ich muss mutig sein. Wenn sich in meinem Leben etwas verändern soll, muss ich auch Veränderung zulassen. Und dazu gehört Mut, ihr Lieben. Ich muss nämlich konkret Mut haben, loszulassen und Jesus handeln zu lassen. Wir arbeiten dann, ihr kennt den Ausdruck, ohne Netz und doppelten Boden. Na? Ich lasse mich einfach fallen in seine Hände. Und Jesus Freiraum geben in mein Leben. Das heißt, nicht irgendeine religiöse Form oder Pflichtübung zu leben, um letztlich vielleicht mein Gewissen zu beruhigen, sondern hinhören, was mir mein Heiland, mein persönlicher guter Hirte in der Lebenssituation sagt. Und er spricht zu uns auf vielfältige Weise. Ich darf mit ihm reden und er redet mit mir. und daraus, dass es Handeln dann folgt. Notwendig ist dabei, stille zu stehen vor ihm. Wie wir es im Gebet ja auch lesen im Matthäus-Evangelium, geh in dein Kämmerlein, schotte dich ein Stück ab, lass diese ganzen Einflüsse von außen, diese Geräuschkulisse, lass sie weg und horch auf deinen guten Hirten. Dann wirst du die Stimme deines Heilandes hören. In Zephania 1, Vers 7, wir hatten Zephania schon heute gehört gehabt, da steht, seid stille vor dem Herrn. Das ist notwendig. Seid stille vor dem Herrn. Die Träger an der Bahre, die mussten stille stehen. Und auch wir müssen in der Begegnung mit Gott stille stehen. Wir müssen zur Ruhe kommen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, wirklich in unserer Zeit zur Ruhe zu kommen. Ich muss von einer dankbaren Haltung heraus zu einer auf die Beziehungsebene kommen mit meinem Heiland. Jede Situation durchleben, ihm anvertrauen. Ich muss mich mit ihm aussprechen. Der Herr Jesus ist als ganz praktisch in meinem Leben dabei. Er will nicht auf deiner und meiner To-Do-Liste noch einmal ein Punkt obendrauf sein, wo ich vielleicht mit hängender Zunge sage, okay, Herr Jesus, dann will ich dich in mein Leben haben, aber dann habe ich ja das und das und das noch mal zusätzlich zu machen, ich schaffe es ja eh nicht. So will der Herr Jesus nicht sein. Der Herr Jesus will kein neuer Punkt auf deiner To-Do-Liste sein. Der Herr Jesus will deine To-Do-Liste, die du hast, einzeln, Punkt für Punkt, will er mit dir abarbeiten. Das will der Herr Jesus. Dass du aus seiner Kraft heraus lebst. Und in seiner Kraft, nicht aus meiner Kraft, aber in seiner Kraft, darf ich auch in der persönlichen Situation überwinden. Und die Einladung des Herrn Jesus zu ihm, darf ich kommen als den wahren Tröster in Not und Leid. Und ihr Lieben, er ist spezialisiert auf Lebensschiffe, die in Schieflage geraten sind. In denen ich am Ende bin, da fängt er erst an. Da, wo ich nicht weiter weiß, wo mein Ich ein Ende gefunden hat, wo mein eigenes Wollen ein Ende gefunden hat, wo meine Ideen am Ende sind. Und ihr Lieben, der Herr möchte eigentlich, dass wir schon viel früher zu ihm kommen, aber oft ist es einfach so. Aber er ist Spezialist für ein Leben, das in die Brüche gegangen ist, um es wieder, um neues Leben zu schenken. Der Jesus spricht uns ganz persönlich heute Morgen an und er verspricht dir durch dieses Wort, ich bin dein guter Hirte. Ich bin dein guter Hirte. Ich bin da, wenn es brennt. Ich bin da in deiner Lebenssituation. Ich bin da in einer ausweglosen Situation. Welche Antwort gibst du ihm? Willst du sein dankbares Schäflein sein? Sagst, Herr, es ist wunderbar, dass du der gute Hirte bist. Ich will hören auf den Stab, den du am Boden stößt. Ich will hören auf deine Stimme. Und ich will mich auch in deinen Schutzbereich stellen als dein Schäflein. Weil dann weiß ich, da bin ich sicher. Da komme ich sicher ans Ziel. Ich irre nicht über diese Welt, über diese Erde, sondern ich weiß, ich habe den guten Hirten. Wollen wir als ein dankbares Schäflein uns auf grüne Auen stilles Wasser führen lassen, wie es David in diesem wunderbaren Psalmwort sagt. Und dass ich mich ganz eng bei ihm aufhalte, bis wir einmal bei ihm zu Hause sind. Der Herr möchte uns schenken, dass uns dieses Wort für unser ganz praktisches Leben zum Trost, zur Hilfe ist. Und jeden, der diesen Heiland noch nicht angenommen hat und in diesem Raum ist, dass er ganz neu erkennt, er braucht Jesus Christus. Das ist die lebensentscheidende Frage, die sich daraus ergibt. Du brauchst Jesus Christus, um wirklich ewiges Leben zu haben. Und das benötigst du. Und der Herr Jesus steht vor deiner Herzenstür und lädt dich heute Morgen ganz neu ein. Er möchte für dich ganz persönlich dieser gute Hirte sein. Gib ihm in der Stille vor ihm eine Antwort darauf. Verlass den Raum nicht, ohne mit ihm diese entscheidende Situation geklärt zu haben. Du weißt nicht, was morgen und übermorgen ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Amen.